Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, grüß Gott und herzlich willkommen zur dritten Quartalskonferenz der BMW Group im Jahre 2009. Bei uns an den Telefonen heute Morgen, wie immer, Dr. Norbert Reithofer, Vorsitzender des Vorstandes der BMW AG und Dr. Friedrich Eichinger, Mitglied des Vorstandes der BMW AG, verantwortlich für Finanzen. Zuerst wird Dr. Reithofer Ihnen einen Überblick über den Stand der Umsetzung unserer Strategie Number One und die operative Leistung des Unternehmens geben. Dr. Eichinger wird Ihnen danach eine Übersicht über die Finanzzahlen des dritten Quartals und der ersten 9 Monate des Jahres 2009 geben. Im Anschluss daran haben wir wie immer Zeit bis 11 Uhr für Ihre Fragen. Hiermit übergebe ich das Wort an Herrn Dr. Reithofer.
Guten Morgen, meine Damen und Herren. Die BMW Group setzt ihren strategischen Kurs weiter fort, um ihre langfristigen Ziele zu erreichen. Erstens, wir schreiben schwarze Zahlen. Zweitens, wir setzen unsere Strategie Number One konsequent um. Dabei liegt ein Schwerpunkt auf Profitabilität. Und drittens, wir gestalten unsere Zukunft gemäß der strategischen Neuausrichtung unseres Unternehmens. Auf alle drei Punkte möchte ich kurz eingehen. Erstens, zu den Geschäftszahlen. Im dritten Quartal haben wir ein positives Konzernergebnis vor Steuern von 126 Millionen Euro erwirtschaftet. Der Konzernüberschuss ist ebenfalls positiv. Auch in der 9-Monats-Betrachtung haben wir vor und nach Steuern ein positives Ergebnis erzielt. Vor diesem Hintergrund geben wir folgende Prognose für das gesamte Geschäftsjahr 2009. Wir erwarten einen Rückgang beim Absatz in einem Korridor von -10% bis -15% im Vergleich zu 2008. Wir streben ein positives Konzernergebnis und einen um Sondereffekte bereinigten positiven Free Cashflow an. Aktuell hat sich der Rückgang beim Absatz auf Group-Ebene weiter verlangsamt, mit einem Minus von rund 7% im dritten Quartal 2009 im Vergleich zum dritten Quartal 2008. Mini liegt bereits wieder leicht im Plus. Derzeit befinden sich, wie Sie wissen, volumenstarke Modelle wie der BMW 5er am Ende ihres Modellzyklus. In den nächsten 2 Jahren erneuern wir in großem Umfang unsere Produktpalette. Den Auftakt bilden die Modelle, die in den nächsten Wochen und Monaten auf den Markt kommen. Unsere Kunden können zwischen verschiedenen Technologien und Antriebsarten wählen. Seit letzter Woche sind der BMW 5er Gran Turismo und der BMW X1 auf dem Markt. Der X1 kann wahlweise mit Heck- oder Allradantrieb bestellt werden. Die Zahl der Bestellungen liegt überdurchschnittlich hoch. Im Dezember führen wir in den USA den BMW X6 mit Active Hybrid Technologie ein. Es ist der erste Vollhybrid von BMW. In Europa kommt er Mitte April 2010 heraus. Im Herbst bringen wir 3 Versionen des neuen BMW 7er auf den Markt. Die Allradversion, den 47 Diesel und die 12-Zylinder-Version, den 67i und in der Langversion den 67Li. Vor allem der 12-Zylinder hat eine ausgesprochen positive Medienreaktion erhalten. Ab April können die europäischen Kunden den neuen BMW 7er auch als Mild-Hybrid kaufen, die US-Kunden ab Mai. Bei Rolls-Royce beginnt noch in diesem Jahr die Auslieferung des Ghost. Damit bin ich beim zweiten Punkt. Wir setzen unsere Strategie Number One konsequent um. Wir legen die Grundlagen für mehr Profitabilität in den kommenden Jahren. Mit den neuen Modellen, vor allem aber im Zuge der anstehenden Erneuerung volumenstarker Baureihen in den nächsten Jahren, heben wir deutliche Effizienzpotenziale. Dies geschieht etwa durch die verstärkte Anwendung von Baukästen. Wir denken viel stärker baureihenübergreifend und erzeugen Synergien. Dabei soll die hohe Wertigkeit unserer Fahrzeuge weiter steigen. Die Qualität unserer Produkte hat bei uns oberste Priorität. Die Materialkosten werden wir bis 2012 stärker verringern als geplant. Durch die bereits initiierten Maßnahmen konnten wir hier substanzielle Kostenvorteile nachhaltig verankern. All das trägt dazu bei, dass wir unsere Profitabilitätsziele für das Jahr 2012 erreichen. Die Zahl unserer Mitarbeiter ist im bisherigen Jahresverlauf weltweit nochmal um über 1600 zurückgegangen. Das ist das Ergebnis von natürlicher Fluktuation, Altersteilzeit und freiwilligen Aufhebungsverträgen. Das ist der BMW-Weg, der durch Transparenz, Fairness und Verantwortungsbewusstsein geprägt ist. Gleichzeitig stellen wir weiterhin ein, vor allem Spezialisten in Forschung und Entwicklung. Hier in Deutschland haben wir in den ersten 9 Monaten dieses Jahres mehr als 200 neue Mitarbeiter rekrutiert. Wir bekennen uns auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten zu unserer sozialen und gesellschaftlichen Verantwortung. Das gehört zum Selbstverständnis und zur Kultur der BMW Group. Anfang September haben wieder über 1100 Lehrlinge ihre Ausbildung bei uns begonnen. Mit dem BMW Group Graduate Program haben wir ein neues Trainee-Programm für Nachwuchskräfte im Führungsbereich aufgelegt. Im April 2010 werden die ersten Kandidaten aufgenommen. Für die anspruchsvollen Aufgaben der Zukunft brauchen wir Führungskräfte, die fachlich hervorragend sind, die ihre Mitarbeiter begeistern und mitnehmen und die bereit sind, Verantwortung für Menschen und Gesellschaft in verschiedenen Märkten zu übernehmen. Damit bin ich beim dritten und letzten Punkt. Wir gestalten unsere Zukunft. Mit gezielten Entscheidungen treiben wir die strategische Neuausrichtung unseres Unternehmens weiter voran. Dazu 3 Beispiele. Beispiel 1. Wir investieren weiter in unsere Standorte. Rund 1 Milliarde Dollar in den USA, 750 Millionen davon fließen 2008 und 2009 in unser Werk in Spartanburg. Mehr als 1 Milliarde Euro investieren wir in diesen und im nächsten Jahr in unsere deutschen Standorte. Das ist ein Signal für den Premium-Standort Deutschland. Andererseits haben wir uns zum Ziel gesetzt, das effizienteste, effektivste und leistungsstärkste Produktionsnetzwerk in unserer Branche zu haben. Beispiel 2. Wir entwickeln Efficient Dynamics weiter. Was mit Efficient Dynamics in Zukunft noch alles möglich ist, beweisen wir mit dem Konzeptfahrzeug BMW Vision Efficient Dynamics, ausgestattet mit einem 3-Zylinder-Turbo-Dieselmotor und 2 innovativen Elektromotoren, verbraucht dieses Konzeptfahrzeug im Durchschnitt 3,7 Liter pro 100 Kilometer bei maximal 99 Gramm CO2 pro Kilometer. Schon marktreif ist der neue CO2-Champion der Marke BMW, der 320D Efficient Dynamics Edition. Ab Frühjahr 2010 werden die Kunden bei 163 PS nur 4,1 Liter Kraftstoff verbrauchen bei 109 Gramm CO2 pro Kilometer. Unseren Großversuch mit dem Mini E dehnen wir weiter aus, nun nach Frankreich. Beispiel 3. Wir entwickeln im Rahmen von Project I neue Mobilitätskonzepte wie das Megacity-Vehikel. Durch die Zusammenarbeit mit SB Lemotive erhalten wir Lithium-Ionen-Batterien. Nun folgt der nächste Schritt mit dem Joint Venture mit SGL Carbon, dem weltweit führenden Anbieter rund um den Werkstoff Carbon. Wir sichern uns wettbewerbsfähige Zukunftstechnologien und Rohstoffe. Zum allerersten Mal werden in unserem Megacity-Vehikel extrem stabile und leichte CFK-Komponenten in großem Umfang zum Einsatz kommen. Nicht zuletzt entstehen durch dieses Joint Venture neue Arbeitsplätze in den 2 größten Märkten der BMW Group, den USA und Deutschland. Meine Damen und Herren, all diese Beispiele zeigen, wir bleiben ein langfristig ausgerichtetes Unternehmen im Premium-Bereich der individuellen Mobilität. Mit unserer Strategie Number One haben wir künftige Trends der Mobilität analysiert. Wir wissen, wohin wir wollen. Frühzeitig haben wir uns als Unternehmen dem Thema Nachhaltigkeit gestellt. Anfang September hat der Dow Jones Sustainability Index die BMW Group zum nachhaltigsten Automobilhersteller der Welt gekürt, übrigens zum 5. Mal in Folge. Ende September wurde die BMW Group in den Carbon Disclosure Leadership Index aufgenommen für einen vorbildlichen Beitrag zum Klimaschutz. Heute sind wir in der Situation, dass sogar NGOs ebenso wie politische Entscheidungsträger unsere Leistungen anerkennen. Das hat man mir zum Beispiel in den vergangenen Wochen bei zahlreichen Gesprächen in den USA, in England und Frankreich bestätigt. Gute gesellschaftliche Reputation wird für alle Unternehmen immer mehr zur Voraussetzung, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein und zu bleiben. Premium muss Vorbild sein, Premium muss Initiator und Treiber sein. Wir stellen uns diesem Anspruch. Laut Prognosen wird das Premium-Segment im Jahr 2010 wieder wachsen. Auch insgesamt werden sich die Märkte aller Voraussicht nach stabilisieren. Wir haben tolle Produkte auf dem Markt und wir erwarten ein positives Produktmomentum durch die weitere Erneuerung unserer Modellpalette. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Dr. Reithofer. Und nun bitte ich Dr. Fritz Aichina fortzufahren.
Meine Damen und Herren, auch von meiner Seite einen guten Tag. Ich möchte Sie über unsere finanzielle Situation informieren und fasse mich kurz, damit genügend Zeit für Ihre Fragen bleibt. Die BMW Group hat das dritte Quartal unter schwierigen Rahmenbedingungen positiv abgeschlossen. Wir haben sowohl im Quartal als auch in den ersten 9 Monaten ein positives Konzernergebnis erzielt, so wie wir es uns bei einem Absatzrückgang im Korridor von -10% bis -15% auch für das Gesamtjahr vorgenommen haben. Wie stellte sich die Situation der BMW Group im dritten Quartal dar? Die Auswirkungen der weltweiten Konjunkturschwäche haben das dritte Quartal belastet. Die hohe Wettbewerbsintensität war für unser Unternehmen weiterhin deutlich spürbar. Wir erwarten, dass sich die Preisdisziplin mit einer Markterholung wieder einstellen wird. Wir haben uns im dritten Quartal weiter auf der Kostenseite verbessert. Wir konnten durch ein konsequentes Kostenmanagement und unsere Profitabilitätsmaßnahmen Fortschritte bei der Effizienzsteigerung erzielen. Unsere Fixkosten haben wir deutlich heruntergeschraubt. Unsere Maßnahmen zur Senkung der variablen Kosten und dabei insbesondere der Materialkosten greifen. Aktuell werden im Unternehmen zahlreiche Maßnahmen zur Profitabilitätsverbesserung angepackt und erste Erfolge sind bereits spürbar. Dank dieser Maßnahmen sind wir zuversichtlich, stabil und mit schwarzen Zahlen durch diese Krise zu kommen. Das zeigt Ihnen, wir gehen konsequent unsere Effizienzziele an. Wir stellen uns damit für die Zukunft auf. Wie schon im August angekündigt, haben wir angesichts stabilerer Umfeldbedingungen veränderte Schwerpunkte bei unserem Finanzmanagement gesetzt. Wir haben die zweite Tranche der deutschen Pensionsverpflichtungen im dritten Quartal ausfinanziert. Dadurch haben wir unsere Liquiditätsreserven abschmelzen lassen. Per 30. September betrug unsere Liquiditätsposition 9,9 Milliarden Euro nach 11,9 Milliarden Euro Ende Juni. Wir steuern zum Jahresende eine Zielliquidität von rund 9 Milliarden Euro an. Auch das Nettofinanzvermögen im Segment Automobile ging entsprechend zurück. Es betrug per 30. September 7,8 Milliarden Euro nach mehr als 10 Milliarden Euro im Halbjahr. Die internen Forderungen waren im dritten Quartal rückläufig. Sie nahmen gegenüber dem zweiten Quartal um 800 Millionen Euro auf 5,6 Milliarden Euro ab. Die Forderungen des Segments Automobile gegenüber Finanzdienstleistungen nahmen um 1,2 Milliarden Euro auf knapp 3 Milliarden Euro ab. Die Situation an den Kapitalmärkten hat sich weiter entspannt. Dies zeigt sich auch an unseren niedrigeren Kreditaufschlägen. Diese sind mit 100 Basispunkten auf den niedrigsten Wert seit August 2008 gefallen. Durch das niedrige Zinsniveau bewegen sich damit die Refinanzierungskosten auf einem attraktiven Niveau. Wir haben wegen des Produktionsstarts neuer Modelle wie geplant im dritten Quartal die Produktion wieder hochgefahren. Entsprechend ist unser Nettoumlaufvermögen leicht gestiegen. In der neuen Monatsbetrachtung sind uns aus Working Capital Abbau und Veränderungen sonstiger Posten rund 1,6 Milliarden Euro zugeflossen. Bereinigt um die Ausfinanzierung der Pensionen sowie den Ankauf von Wertpapieren mit insgesamt rund 1,9 Milliarden Euro war der Free Cashflow im Segment Automobile per 30. September mit 417 Millionen Euro positiv. Auf Basis dieser Bereinigung streben wir weiterhin für das Geschäftsjahr einen positiven Free Cashflow an. Ich gehe jetzt weiter auf die einzelnen Segmente ein. Das EBIT im Segment Automobile blieb im dritten Quartal mit minus 76 Millionen Euro leicht negativ. In den ersten 9 Monaten beläuft es sich auf minus 358 Millionen Euro. Saisonbedingt lag das EBIT im Segment Motorräder im dritten Quartal bei minus 3 Millionen Euro. Per September erzielte dieses ein positives EBIT von 51 Millionen Euro. Das Segment Motorräder musste zwar Absatzrückgänge um 8,4% gegenüber dem Vorjahresquartal hinnehmen. Das Unternehmen konnte aber im rückläufigen Gesamtmarkt, der sich weltweit um knapp ein Drittel reduzierte, Marktanteile hinzugewinnen. Positiv hervorzuheben ist die Entwicklung im Segment Finanzdienstleistungen. Dieses konnte sich im dritten Quartal im schwierigen Marktumfeld weiter behaupten und erzielte im dritten Quartal ein Vorsteuerergebnis von 94 Millionen Euro. Per September hat Financial Services ein EBT von 247 Millionen Euro erzielt. Das Geschäftsvolumen reduzierte sich um 2,6% auf 59 Milliarden Euro. Gegenüber dem Jahresanfang nahmen die vermieteten Gegenstände um mehr als 2 Milliarden Euro ab. Die Forderungen aus Finanzdienstleistungsgeschäften sind demgegenüber nur um rund 511 Millionen Euro gestiegen. Die Risikosituation im Segment stellt sich gegenüber dem zweiten Quartal als unverändert dar. Die Entwicklung auf den Gebrauchtmarkenmärkten verläuft weiter uneinheitlich. Während sich die britischen und amerikanischen Gebrauchtwagenmärkte deutlich erholt haben, ist die Lage an den kontinentaleuropäischen Märkten weiter angespannt. Dies ist durch nationale Unterstützungsmaßnahmen wie die deutsche Abwrackprämie bedingt. Wir rechnen weiterhin mit einer anhaltend schwierigen und uneinheitlichen Entwicklung der Gebrauchtwagenmärkte. Nach wie vor gleichen sich im Bereich der Risikovorsorge die positiven und negativen Ergebnisseffekte aus. Zusätzliche Belastungen durch ungeplante Risikovorsorgen traten nicht auf. Ähnlich stellt sich die Situation bei den Kreditrisiken dar. Die Kreditverlustquote ist in den ersten 9 Monaten gegenüber dem Halbjahreswert leicht gesunken. Wir bleiben weiterhin vorsichtig und schließen daraus nicht auf eine kurzfristige Verbesserung. Meine Damen und Herren, Herr Reithofer hat es bereits angekündigt. Wir streben ein positives Konzernergebnis für das Gesamtjahr 2009 an. Dieses wird gestützt durch unser konsequentes Kosten- und Finanzmanagement. Wir haben in den vergangenen Krisenmonaten von der sehr guten finanziellen Position des Unternehmens profitiert. Wir rechnen aber unverändert damit, dass die weltweite wirtschaftliche Situation weiterhin volatil und schwierig bleibt. Das schließt eine dynamische, positive Entwicklung einzelner Märkte, wie beispielsweise China, nicht aus. Eine Erholung dürfte sich kurzfristig nur auf niedrigem Niveau einstellen. Im vierten Quartal werden wir vom Anlauf neuer, wettbewerbsstarker Modelle wie dem X1 und 5er GT profitieren. Wir werden mit der bevorstehenden Portfolioerneuerung auf 3 Ebenen profitieren. Unser Produktportfolio wird sich grundlegend verjüngen und dadurch wesentlich attraktiver. Bei den neuen Fahrzeugmodellen greifen unsere Maßnahmen zur Materialkostensenkung. Und drittens können wir dann unsere Preis- und Wettbewerbsposition wieder optimieren. Das sich daraus ergebende Momentum könnte zu einer Ergebnisverbesserung im kommenden Jahr beitragen. Wir werden die beginnende Erholung der Märkte nutzen, um unsere bisherige Preisstellung zu verbessern. Wir stärken im kommenden Jahr unsere Profitabilität weiter mit zahlreichen Maßnahmen. Sollte sich die in volkswirtschaftlichen Analysen erwartete mittel- bis längerfristige Erholung einstellen, werden wir mit unserer attraktiven Modellpalette profitieren. Unsere Ziele für 2012, eine EBIT-Marge im Segment Automobile von 8-10% und ein ROSI von mehr als 26% zu erreichen, bleiben bestehen. Dafür arbeiten wir hart und nutzen alle für uns möglichen Stellhebel. Vielen Dank.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, das waren die Ausführungen von Herrn Eichinger. Wir haben jetzt Zeit für Ihre Fragen. Ich möchte die Kollegen in Frankfurt nun bitten, die technischen Hinweise für die Konferenz zu geben.
Vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Wenn Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte Ihre Telefontasten 0 und 1. Sie werden dann der Reihe nach die Möglichkeit erhalten, Ihre Frage zu stellen. Sollten Sie heute über den Lautsprecher zuhören, möchte ich Sie bitten, Ihre Fragen über den Telefonhörer zu stellen. Ich wiederhole, wenn Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte Ihre Telefontasten 0 und 1. Vielen Dank und einen Moment für die erste Frage, bitte. Die erste Frage kommt von Stefan Kroneck von der Börsenzeitung.
Guten Morgen, ich habe drei Fragen. Es geht um Ihre Kernsparte Automobile. Sie hatten im dritten Quartal mehr Autos ausgeliefert, die Kosten deutlich reduziert, aber trotzdem einen höheren EBIT-Verlust als im zweiten Quartal verbucht. Können Sie das bitte nochmal erklären, was da wirklich die entscheidenden Effekte waren? Dann hätte ich gerne nochmal einen Ausblick für die Kernsparte im vierten Quartal. Rechnen Sie denn damit, im vierten Quartal die Gewinnzone auf operativer Ebene zu erreichen? Dann würde mich nochmal interessieren, die Einspareffekte durch die Kurzarbeit, die ja jetzt ausläuft. Wie viel Millionen Euro wurden denn dadurch eingespart? Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kroneck. Ich gebe die Frage gleich mal weiter an Herrn Eichinger.
Nochmal zum dritten Quartal Ihre Frage zu Automobilen EBIT. Ich denke, vorneweg sollten wir nochmal eines richtigstellen. Wir haben im dritten Quartal auch das Working Capital unserer Händler optimiert. Das heißt, der Verkauf an Händler, und das ist nun mal die Zahl, die für unser Ergebnis relevant ist, lag in einer fünfstelligen Größenordnung unter den Absatzzahlen, die wir hier veröffentlichen, also den Retailzahlen. Also denke ich, das ist nochmal wichtig, um auch das Ergebnis zu beurteilen. Darüber hinaus ist auch das dritte Quartal von einer hohen Wettbewerbsintensität geprägt. Nach wie vor ist der Druck in den Märkten groß und wir sollten auch sehen, dass wir nun sozusagen den tiefsten Punkt beim Alter unserer Modellpalette erreicht haben im dritten Quartal. Jetzt im vierten Quartal beginnt nun die zweite Modelloffensive mit den Fahrzeugen, die wir erwähnt haben, mit dem X1 und mit dem 5er GT. Also das ist die Situation, die letztendlich dafür verantwortlich ist, dass das EBIT in der genannten Größenordnung zu liegen gekommen ist. Nun, was nehmen wir uns für das vierte Quartal vor? Wir sind nach wie vor vorsichtig, denn Sie müssen eines sehen, auch wenn die Basiseffekte jetzt wirken, dass also der Vorjahresvergleich teilweise schon positive Zahlen zeigt, vergleichen, wenn wir den Absatz und den Markt, das Marktniveau mit 2007 vergleichen, dann liegen wir immer noch in einer Größenordnung von 20% unter 2007. Das heißt also, eine echte Erholung ist ja noch nicht eingetreten, sondern es geht sehr langsam nach oben. Wir werden von Sondereffekten profitieren. Unsere neuen Produkte werden uns helfen. Und wir arbeiten auch im vierten Quartal bereits im Hinblick auf das Jahr 2010 an der Preisqualität. Werden diese Effekte dazu beitragen, dass wir dann letztendlich ein positives EBIT bei Automobile erreichen? Wir würden es uns wünschen, aber wissen es natürlich nicht, denn das lässt sich momentan so genau noch nicht kalkulieren. Einspareffekte Kurzarbeit. Wir werden in der Größenordnung eines sagen wir nichts dazu.
Ja. Letzter Punkt, vielleicht von meiner Seite nochmal kurz Einspareffekte, Kurzarbeit. Dazu geben wir selbstverständlich keine Aussagen dazu.
Können Sie aber dann einen Rahmen abstecken, in welcher Größenordnung es sich ungefähr bewegt?
Nein, machen wir nicht.
Nein, bei Konkurrenten.
Also es ist niedriger, Sie haben gehört, was Herr Reithofer gesagt hat, es ist niedriger als bei Konkurrenten, aber mehr sagen wir dazu nicht.
Danke.
Gut, nächste Frage bitte.
Danke, die nächste Frage kommt von Dorothy Jumper von der DPA AFX.
Ja, guten Morgen, die Herren. Ich wollte einmal fragen, ob Sie uns eine Indikation geben könnten für den Absatz im Oktober, wie es gelaufen ist. Meine zweite Frage geht auf die Kooperation mit SGL. Das hat mich etwas erstaunt, also nicht nur erstaunt, aber der Werkstoff gilt ja bislang als sehr teuer und Sie wollen da ja jetzt in ein Segment reingehen, was ohnehin durch Elektroantrieb auch schon sehr teuer wird. Also wie möchten Sie damit dann Geld verdienen, ist meine Frage. Zur Kurzarbeit hatten Sie angekündigt, dass das an den deutschen Standorten auch auslaufen soll. Ist das denn nachhaltig oder wie sehen da die Planungen für das nächste Jahr aus? Und die letzte Frage ist zur Kooperation mit PSA. Gab es immer wieder Meldungen, das sollte ausgebaut werden. Vielleicht gibt es dazu Neuigkeiten. Danke sehr.
Gut, gut, vielen Dank. Das waren jetzt 4 Fragen. Ich gebe davon 3 an Herrn Reithofer weiter und eine praktisch an Herrn Eichinger. Wir fangen am besten von hinten an. Kooperation PSA, dann natürlich Kurzarbeit nochmal und Absatz Oktober und dann SGL bei Herrn Dr. Eichinger.
Also ich möchte zuerst anfangen, wie sieht die Absatzsituation im Oktober aus? Wir haben erst unsere letzte Vorhochrechnung, das heißt noch nicht das endgültige Ergebnis. Und wir gehen derzeit davon aus, dass wir ungefähr auf Vorjahresniveau landen werden, von der Warte der BMW Group aus betrachtet. Das heißt, Marke BMW, so plus minus null, Mini wird positiv sein und insgesamt die Group wird ungefähr auf Vorjahresniveau sein. Ich möchte jetzt noch einmal was sagen im Zusammenhang mit dem gesamten Thema Kurzarbeit. Also wir sind ja derzeit in der Situation als BMW Group, dass wir zum Beispiel in Leipzig und in Dingolfing Anlaufsituationen haben. In Leipzig lassen wir derzeit den X1 hochlaufen, in Dingolfing den 5er GT. Das heißt, dort kann es auch vorkommen, dass wir Sonderschichten fahren. Das heißt, genau das Gegenteil von Kurzarbeit hat, wie schon gesagt, mit einem X1 und 5er GT zu tun. Das bedingt auch, dass wir zum Beispiel Dreiervolumen aus dem Werk Leipzig herausnehmen und auf andere Werke verteilen müssen. Das heißt, damit auch die anderen Werke derzeit besser auslasten aufgrund dieser Situation. Was hat das weiterhin, nochmal auch ein Teil der Frage von Herrn Kronek zu beantworten, wir bauen natürlich dann derzeit Pipeline-Befüllung auf mit dem 1er und dem 5er GT. Das heißt, die Produktion für diese beiden Fahrzeuge läuft vor, derzeit um über 10.000 Einheiten gegenüber dem, was wir absetzen. So, dann vielleicht nochmal, wir sind, was diese beiden Fahrzeuge angeht, positiv, weil der Auftragsbestand für beide Fahrzeuge jeweils über Plan und damit über unserem Budget liegt. Das also nochmal zu diesem einen Komplex. Wie sich die Kurzarbeit entwickeln wird, wenn wir jetzt ins Jahr 2010 gucken, da möchte ich derzeit noch nichts sagen. Momentan ist die Situation, so wie ich es Ihnen geschildert habe, dass wir sogar wegen dem X1 und dem 5er GT unsere Produktion in Leipzig und in Dingolfingen hochfahren müssen. Jetzt komme ich nochmal zur Kooperation mit PSA. Da gibt es von mir nur eine Antwort. Wir befinden uns in Gesprächen. Diese Gespräche laufen in gutem Geiste, aber dazu möchte ich nichts sagen, weil man muss als Konzernchef nicht alles kommentieren nach außen, wenn Gespräche noch nicht abgeschlossen sind. Der nächste Punkt, Sie fragen in Richtung SGL, Werkstoff teuer. Herr Eichinger hat sich intensiv als Finanzvorstand mit dieser Kooperation beschäftigt. Er wird Ihnen dazu was erzählen.
Landläufig ist ja auch die Meinung, dass CFK sehr teuer ist. Nur man muss heute sehen, das, was derzeit an CFK-Komponenten im Markt Verwendung findet, wird ja in sehr kleinen Stückzahlen erzeugt und auch mit einem Verfahren, denke ich, das noch sehr stark optimiert werden kann. Wir arbeiten an diesem Thema nun seit einigen Jahren schon auch in unseren eigenen Fertigungsstätten und wir sind der Meinung, dass es uns gelingen wird, CFK-Komponenten für den Automobilbau zu industrialisieren. Damit werden wir einen deutlichen Kostensprung nach unten schaffen. Und da müssen Sie eines sehen, gerade bei Elektrofahrzeugen ist das Gewicht ganz entscheidend. Das, was Sie an Gewicht einsparen, können Sie letztendlich dann auch aus der Speicherkapazität der doch sehr teuren Batterien herausnehmen. Man muss immer das Gesamtsystem sehen und vor dem Hintergrund glaube ich, dass wir mit diesem Ansatz auf einem sehr guten Weg unterwegs sind und damit hochwettbewerbsfähige Fahrzeuge in diesem neuen Segment produzieren werden können.
Herr Dr. Reithofer möchte noch was dazu sagen.
Ich meine, Sie haben ja die Frage gestellt, wird denn das Ganze nicht zu teuer, dass wir ein Elektrofahrzeug entwickeln? Also wir haben jetzt auf der einen Seite die Lieferbeziehung mit SP Limotive, wir haben auf der anderen Seite jetzt ein Joint Venture mit SGL. So, und ich möchte hier in dem Zusammenhang wirklich nochmal sagen, man muss das Ganze im Gesamtkontext sehen. Wenn ich jetzt die BMW Group betrachte und ich sehe die Grenzwerte, die uns gestellt werden von den regulierenden Behörden, das heißt von den Regierungen, zum Beispiel in der Europäischen Union, dann ist die BMW Group, was das Jahr 2015 angeht, zuversichtlich, dass wir hier keine Strafsteuern zahlen werden, weil wir die Technik, die wir brauchen, die Grenzwerte bis zum Jahr 2015 zu erreichen, praktisch auf dem Weg haben. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, wenn ich Elektrofahrzeuge betrachte oder die Beimischung von Elektrofahrzeugen, muss ich in das Jahr 2020 gehen. Hier nochmal ein realistischer Blick auf das Jahr 2020 sagt, Elektrofahrzeuge, Bestandteil am Gesamtmarkt zwischen 5% und 15%. Die Zahlen sind nicht von mir, sondern von Prognoseinstituten. Das heißt, noch immer im überschaubaren Rahmen, kann man sagen. Allerdings, wenn man dann Grenzwerte sieht, wie den Grenzwert der Europäischen Union von 95 Gramm CO2 pro Kilometer, dann werde ich Technologien entwickeln müssen, wie Hybridfahrzeuge, auch bei Volumenmodellen. Ich werde weiterhin am Diesel optimieren müssen, an Verbrennungsmotoren optimieren müssen und ich werde eine Beimischung brauchen von Elektrofahrzeugen, um diese Grenzwerte zu erreichen. Es gibt sogar Staaten, die werden wahrscheinlich sogar einen gewissen Prozentsatz an Elektrofahrzeugen vorschreiben, um überhaupt weiter zulassungsfähig zu sein. So, und unter dem Kontext muss man eine Beimischung von Elektrofahrzeugen sehen.
Gut, vielen Dank. Nächste Frage bitte.
Danke, die nächste Frage kommt von Frau Preisinger von Reuters.
Ja, grüß Gott, die Herren. Ich möchte noch mal gern zur Prognose nachfragen. Und zwar bezieht sich das positive Konzernergebnis auf das Ergebnis vor Steuern oder auf das EBIT? Und können Sie denn auch sagen, was Sie netto erwarten, ob Sie da auch positiv sein werden? Und dann würde mich noch interessieren, Sie hatten jetzt mehrfach gesagt, dass Sie noch stärker sparen wollen, dass Sie aber auf der anderen Seite keinen wirklichen Stellenabbau oder keinen größeren Stellenabbau mehr planen. Aber die Mitarbeiter müssen ja auch noch einen Sparbeitrag leisten. Mit denen wird ja verhandelt über die Lohn- und Gehaltsstrukturen. Können Sie sagen, an welche Punkte Sie daran wollen und welchen Sparbeitrag Sie von den Mitarbeitern erwarten? Und Frage an den Herrn Aichiner, können Sie vielleicht noch mal sagen, wie hoch Ihre Kreditausfallquote jetzt zuletzt war? Danke.
Gut, danke Frau Preisinger. Ich gebe gleich weiter an Herrn Dr. Aichinger.
Ja, ich würde dann zu den Ergebnisfragen ganz klar antworten wollen, zweimal positiv. Wir wollen sowohl im EBT ein positives Ergebnis erreichen und natürlich dann auch netto. Also das sind die Zielsetzungen, die wir uns zum Ergebnis vorgenommen haben. Zu dem Thema der Kreditausfallraten. Wir konnten uns um 3 Basispunkte verbessern gegenüber dem Vorquartal und liegen jetzt bei 0,71. Das ist, denke ich, im Branchenvergleich eine sehr positive Zahl für uns. Und wie ich schon gesagt habe, einen Trend wollen wir daraus allerdings derzeit noch nicht ablesen, denn ich sag mal, eine Schwalbe macht noch kein Frühjahr.
Gut, zweiter Punkt, stärker sparen, Stellenabbau, Herr Dr. Reithofer.
Also ich meine, das ist natürlich, ich sage jetzt mal im überzogenen Sinne, sparen. Eine Möglichkeit, die einfach greift, die man jederzeit durchführen kann, nämlich indem, dass man Investitionen zurückfährt, indem, dass man Budgets zurückfährt. Nur, man darf dabei natürlich die Zukunft nicht vergessen. Das heißt, ich möchte hier ganz klar Ihnen die Antwort geben, nur mit Sparen können Sie einen Konzern nicht in die Zukunft führen. Wir müssen jetzt auf der Basis von Krisenbewältigung sparen. Dazu gehören natürlich auch Chancen zu nutzen, unseren Personalstand kontinuierlich und sozialverträglich weiterhin zu reduzieren. Das werden wir tun, auch über die Zahl, die ich vorher in meiner Rede genannt habe, über die 1600, die in den ersten 9 Monaten abgebaut wurden. Wir werden dazu natürlich, wenn es um freiwillige Aufhebungsverträge geht, auch Geld in die Hand nehmen, wie im letzten Jahr. So, aber wir müssen gleichzeitig Zukunft gestalten. Das heißt, wir müssen gleichzeitig Geld investieren in neue Produkte. Das heißt, in neue Produkte, die anlaufen werden, vor allen Dingen jetzt zwischen 2010 und 2012. Und natürlich auch weiter. Weil ich meine, ich habe vorher schon gesagt, wir haben 2015 Grenzwerte zu erfüllen. Wir haben im Jahr 2020 Grenzwerte zu erfüllen. Und wir haben bis dorthin, bis zu dem Jahr 2015, nicht mal mehr einen Modellzyklus, um das zu tun. Und wenn ich das Jahr 2020 im Hinterkopf habe, habe ich noch ungefähr 1,5 Modellzyklen, um das zu tun. Das heißt, ich werde auf der einen Seite sparen müssen für die Krisenbewältigung, auf der anderen Seite muss ich Geld in Zukunftstechnologien investieren.
Zwei kleine kleine Nachfragen dazu. Geht die natürliche Fluktuation, soll das so im gleichen Rahmen wie bisher weitergehen? Und die Mitarbeiter, die verbleiben im Konzern, müssen die auf Gehaltsteile verzichten? Jetzt von der Prämie mal abgesehen.
Wir werden weiterhin unseren Dreiklang fahren, das heißt natürliche Fluktuation, Altersteilzeit und freiwillige Aufhebungsverträge. Und dabei bleiben wir. Und wir werden darüber hinaus kein Programm machen. Und ich meine, Sie sehen, nach den ersten 9 Monaten haben wir eine Reduzierung von 1600 Mitarbeitern aufgrund dieser Basis erreicht. Und ich habe gesagt, mit diesem Dreiklang werden wir bis Ende des Jahres so weiterfahren. Sondern der zweite Punkt, ich meine, wir werden genauso fahren wie im Jahr 2008. Wenn ein Ergebnis herauskommt, das zum Beispiel keine Unternehmenstantiemen erwirtschaftet, dann wird es auch keine Unternehmenstantiemen geben. Und das ist der größte Teil unserer Incentivierung für Mitarbeiter. Und so fahren wir weiter wie im Jahr 2008.
Gut, vielen Dank. Nächste Wortmeldung bitte.
Im Moment haben wir keine weiteren Fragen. Die nächste Frage kommt von Stefan Kroneck von der Börsenzeitung.
Ja, Entschuldigung, ich habe noch
Herr Kroneck, Sie waren doch schon, Sie waren
ja,
doch schon
ja,
da.
Aber Ihr Unternehmen ist so interessant. Also,
ja, die anderen Kollegen, die anderen Kollegen sind jetzt anscheinend alle geplättet wahrscheinlich. Ja, ne?
Sind die alle vom Metro gegangen, ich weiß es nicht.
Okay, Herr Kroneck, dann bitte Sie. Okay.
Eine Frage hatte ich noch gerne an Herrn Reithofer. Es geht um das Thema Kooperationsverhandlungen mit Daimler. Können Sie da uns ein Zwischenergebnis geben? Dann nochmal zur Entwicklung des freien Cashflow. Herr Aichiner, Sie hatten ja genannt, bis Jahresende wollen Sie 9 Milliarden Euro erreichen. Wie lag denn die vergleichbare Zahl für das Jahr 2008? Würde mich noch mal interessieren, im dritten Quartal lag wieder mal die Produktion über den Absatz. Soll sich das auch im vierten Quartal und in den nachfolgenden Quartalen so wieder fortsetzen? Denn die Lagerbestände sind ja nun in den vergangenen Quartalen wohl deutlich abgebaut worden. Danke.
Gut, dann fangen wir mit. Danke, Herr Kroneck, Herr Dr. Reithofer.
Also Herr Grunert, ich möchte beginnen mit den Lagerbeständen und dass die Produktion im dritten Quartal vor dem Absatz gelaufen ist. Also das hat im Wesentlichen die Gründe, dass wir den X1 hochfahren und dass wir den 5er GT hochfahren. Das heißt, diese beiden neuen Fahrzeuge. Und wir brauchen, was diese beiden Fahrzeuge angeht, natürlich eine Pipeline-Befüllung für unsere Märkte weltweit. Und diese Pipeline-Befüllung bauen wir jetzt auf und deshalb muss die Produktion ganz klar vor dem Verkauf laufen, weil sonst haben wir eben keine X1 und keine 5er GTs für den Verkauf zur Verfügung und wir brauchen diese Fahrzeuge ja, um auch noch den November und den Dezember, was den Absatz geht, zu stützen. Das ist also im Wesentlichen der Grund und ich habe vorher schon gesagt, wir haben derzeit Ende Oktober über 11.000 Einheiten X1 und 5er GT bereits produziert. Und diese beiden Fahrzeuge, wie schon gesagt, laufen jetzt ganz klar voraus und das ist im Wesentlichen der Grund, den Sie angesprochen haben. Jetzt nochmal zu den Gesprächen mit Daimler. Ich meine, da kann ich nur sagen, die Gespräche mit Daimler sind noch nicht abgeschlossen. Das heißt aber nicht, dass jeweils laufen die Arbeitspakete natürlich abgeschlossen werden und auch schon umgesetzt werden in beiden Organisationen. Aber beide Seiten haben vereinbart, erst dann über Details zu sprechen, wenn größere konkrete Ergebnisse vorliegen. Klare Grenze möchte ich aber an der Stelle nochmal sagen für Kooperationen. Das sehen wir übrigens beide so, Daimler und wir, dass die Marken nicht verwässert werden dürfen, die Markenidentitäten dürfen nicht gefährdet werden. So. Ich möchte dazu nichts weiter sagen, weil gewisse Dinge muss man auch für sich behalten. Das heißt aber nicht, dass nichts vorwärts geht.
Gut, vielen Dank. Free Cashflow haben wir noch, Herr Dr. Aichinger.
Ja, die Frage war ja Liquidität und Free Cashflow. Herr Kroneck, also nochmal zum Thema Liquidität. Jetzt haben wir 9 Milliarden und gesagt, die streben wir an für das Jahresende. Wir hatten 2008 8,1 Milliarden Liquidität ausgewiesen. Das heißt, wir wollen knapp eine Milliarde drüber liegen. Und nochmal Free Cashflow. Wir streben bereinigt um die Sondereffekte, also um die Ausfinanzierung vor allem der Pensionsverpflichtungen, einen positiven Free Cashflow auch zum Jahresende an.
Gut, vielen Dank. Nächste Wortmeldung.
Und die nächste Frage kommt von Christoph Röhmeier von der AP.
Guten Tag. Ich wollte mich nochmal nach der mangelnden Preisdisziplin erkundigen, die vorher angesprochen wurde. Zum einen, wie stark hat es denn das Ergebnis belastet? Ist man schon in der Rabattschlacht drin oder ist es noch harmloser? Und bis wann erwartet man denn da wieder ein Ende dieser Belastung?
Gut, vielen Dank, Herr Röhmeier. Ich gebe die Frage gleich weiter an Herrn Dr. Eichinger.
Nun, wir haben natürlich durch höhere Rabatte Belastungen gehabt, letztendlich unterschiedlich auch in den verschiedenen Märkten der Welt. Wenn natürlich so etwas wie eine Abwrackprämie kommt, wie das in Deutschland der Fall war, dann entsteht dort natürlich auch ein entsprechender Preisdruck. Das geht letztendlich dann über alle Segmente hinweg und das mussten auch wir zur Kenntnis nehmen und das hat uns letztendlich belastet. Nun, wie kommen wir da wieder raus? Ich denke, wir haben jetzt bereits begonnen, uns auf mehr Preisdisziplin vorzubereiten. Ich hatte es schon erwähnt, wir haben die Händlerläger ein Stück reduziert. Das heißt, wir haben ja mehr abgesetzt, als wir den Händlern verkauft haben. Das heißt, der Lagerdruck geht zurück und damit auch die Notwendigkeit, über Rabatte abzuverkaufen. Das ist der erste Effekt. Der zweite Effekt, es kommen neue, hochattraktive Produkte. Und diese Produkte wollen wir natürlich nicht mit hohen Rabatten vermarkten. Dort werden wir entsprechende Disziplin auch einfordern. Das beginnt jetzt mit X1 und mit dem 5er GT und geht dann ja mit neuen Produkten auch schon im Jahr 2010 wieder weiter, sodass mit der Erneuerung auch des Produktportfolios schrittweise auch dort wieder deutlich mehr Preisdisziplin implementiert wird. Und das ist letztendlich der Weg, den wir gehen wollen, um zu mehr Stabilität wieder zu bekommen.
Vielen Dank. Nächste Wortmeldung.
Die nächste Wortmeldung kommt von Chris Reider von Bloomberg News.
Ja, hi. Vielen Dank für die Zeit. Ich wollte fragen, Daimler hat letzte Woche gewarnt, dass sie fürchten mögliche Belastungen im vierten Quartal durch die Händlerorganisation und auch die Zulieferer. Und wollte ich fragen, ob sie auch solche Belastungen im Auge haben, ob sowas kommen könnte im vierten Quartal. Und auch wollte ich fragen einfach, ob die inwieweit hat die Dollarkurs die Ergebnis im dritten Quartal belastet und inwieweit die sind gehedged.
Gut, danke Herr Reider. Die Frage gebe ich weiter an Herrn Dr. Eichinger.
Natürlich gibt es Belastungen im Lieferantenbereich. Die Lieferanten leiden natürlich auch unter der Marktschwäche der einzelnen Hersteller und unter rückläufigen Stückzahlen. Dort gibt es vereinzelt Belastungen. Wir konnten aber doch dort schlimmere Probleme verhindern und wurden mit einem zweistelligen Millionenbetrag letztendlich dann auch in unserer G&V belastet. Das ist die Größenordnung und wir rechnen auch nicht mit sehr viel mehr jetzt im vierten Quartal. Auf der Händlerseite tun wir alles, um unsere Händler stabil zu halten. Viele unserer Händler finanzieren wir ja auch mit unserem Finanzdienstleister und natürlich trägt da auch dazu bei, dass entsprechende Entlastungen im Lagerbestand und so weiter erfolgen, um eine solide Finanzposition dann auch bei den Händlern zu erreichen und ihnen zu helfen, mit einem optimierten Working Capital auch durch diese Krise durchzukommen. Und daran wird natürlich auch gearbeitet, sodass ich jetzt dort auch keine weiteren großen Belastungen sehe. Ich hatte ja über unsere Kreditausfallrate bereits berichtet, die hat sich leicht verbessert und das zeigt auch, dass dort momentan keine Verschlechterung eintritt, sondern eher der Status quo momentan gehalten wird. Nun zum Dollarkurs. Wir sind im Dollar gehedged zu 100% in diesem Jahr 2009, sodass im Prinzip eine zusätzliche Belastung daraus letztendlich jetzt nicht ungeplant entsteht. Insgesamt ist aber auf der Währungsseite schon eine leichte Belastung zu sehen, die in einem niedrigen dreistelligen Millionenbereich liegt. Sie liegt damit unter der Belastung des Jahres 2008, aber es kommt vor allem aus Währungen wie dem Pfund und auch aus beispielsweise Nebenwährungen wie dem Rubel, der schwer zu hedgen ist oder gar nicht zu hedgen ist und auch deutlich an Wert verloren hat.
Okay, gut, Herr Reiter. Danke. Nächste Wortmeldung bitte.
So, die nächste Wortmeldung kommt von Stefan Kroneck von der Börsenzeitung.
Da
bin ich schon wieder. Ich habe noch eine Frage zu der zweiten Tranche für die deutschen Pensionsverpflichtungen. Wie hoch war denn die in Milliarden? Und als Erinnerung oder Erinnerungsfrage, wie hoch war denn die erste Tranche für diese Auslagerung? Danke.
Herr Dr. Eichinger? Die erste Tranche lag auch bei 1,5 Milliarden Euro.
Die zweite,
ja. Und die zweite jetzt auch, 1,5 Milliarden. Und nochmal auf die Free Cash Rechnung bezogen, wir hatten auch aus Cash-Positionen heraus jetzt noch einen Betrag von knapp 400 Millionen eben in verzinsliche Wertpapiere investiert, um unsere Kostenposition zu optimieren. Daraus entstehen dann die 1,9 Milliarden, die wir in der Bereinigungsrechnung im Free Cashflow darstellen.
Gut. Nochmal zum Free Cashflow. Das heißt, ohne Sondereffekte hätte man denn zum Jahresende wieder ein Minus. Ist das richtig?
Das ist richtig, ja. Kein Minus. Also wir haben die Reinigung nochmal aufgezeigt. Das heißt, wir werden ein Minus haben, aufgrund der Tatsache, dass wir 1,5 Milliarden Pensionsverpflichtungen ausfinanzieren, ja, und Cash anlegen, verzinslich anlegen, was, denke ich, unsere Kostenposition dann optimiert. Das ist die Situation, die Sie dann sehen werden. Wenn wir diese beiden Effekte, die ja bewusst herbeigeführt sind und strukturell verbessern, wenn wir die bereinigen, werden wir einen positiven Free Cashflow am Jahresende erreichen und haben jetzt auch in den ersten 9 Monaten, also per September, mit über 400 Millionen an positiven Free Cashflow. Das ist die Situation.
Gut. Sehen Sie, Herr Krone, gut, dass Sie nochmal nachgefragt haben. Gut, das war ganz im Sinne des Moderators. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen.
Ich bedanke mich auch.
Danke. Nächste Wortmeldung.
Danke, die nächste Wortmeldung kommt von Markus Fasser vom Handelsblatt.
Ja, guten Morgen, die Herren. Zwei Nachfragen auch noch einmal. Einmal nochmal zum Thema Kosteneinsparungen. Sie hatten, Herr Eichinger, gesagt, dass Sie deutlich oder besser unterwegs sind als gedacht, insbesondere bei den Materialkosten. Da hatten Sie ja 4 Milliarden genannt, die Sie einsparen wollten, wenn ich mich richtig erinnere, bis 2012. Können Sie sagen, in welchem Rahmen Sie dieses Ziel übertreffen werden? Sind es 10%, sind es 15%? Können Sie uns da ein bisschen Aufklärung geben, wie viel Sie da besser sein wollen? Die zweite Frage bezieht sich auch nochmal auf Rabattschlachten und Preisdisziplin. Im letzten Jahr hat Sie ja das Thema Restwerte in den USA stark getroffen. Zuletzt hatten Sie gesagt, dass sich die Situation dort stabilisiert hätte. Jetzt wollte ich mal fragen, wie sieht denn das eigentlich in Europa aus? Inwieweit sind die Restwerte in Europa bei den Gebrauchtwagen unter Druck? Inwieweit trifft sie das? Und es sind ja wohl auch stärker die Händler. Wie gehen Sie mit dem Thema um, wenn Ihre Händler jetzt einen starken Verfall der Gebrauchtwagenpreise hinnehmen müssen? Danke.
Gut, vielen Dank, Herr Fasse. Herr Dr. Eichinger?
Nochmal zurück zu den Aussagen bezüglich der Materialkosteneinsparungen. Diese Materialkosteneinsparungen kommen natürlich vor allem mit der Einführung neuer Modelle. Dort wissen wir derzeit, wo wir stehen, vor allem bei den Modellen, die jetzt im Jahr 2010 und auch 2011, 2012 auf den Markt kommen werden. Denn dort sind die Verträge mit den Lieferanten jetzt weitgehend abgeschlossen, sodass wir also auch sauber kalkulieren können. Und auf Basis dieser Information kann ich Ihnen heute sagen, dass wir die 4 Milliarden deutlich überschreiten werden, deutlich mehr einsparen werden. Wenn Sie jetzt fragen, was heißt deutlich, dann würde ich Ihnen auch wieder antworten, deutlich heißt in jedem Fall deutlich mehr als 10%. Nun zum Thema Rabattschlacht und die Frage nach den Restwerten in diesem Zusammenhang. Wir haben eine Situation, die sehr unterschiedlich in den Märkten sich darstellt, was die Restwerte anbelangt. In den USA verzeichnen wir derzeit deutliche Verbesserungen. Wir sind eigentlich schon wieder auf einem Niveau bei den Restwerten wie vor der Krise. Ist das nachhaltig? Das ist jetzt auch eine Frage, die wir noch nicht beantworten können, aber Sie können das am Mannheim-Index ablesen. BMW hat die alte Position wieder erreicht und liegt auch vor den Wettbewerbern dort, vor dem Durchschnitt des Luxury-Segments. Das ist sehr erfreulich und bringt uns entsprechende Entlastungen. Eine ähnlich positive Entwicklung können wir auch in UK verzeichnen, aber gegenläufig sieht die Situation in Kontinentaleuropa aus. in Ländern wie Spanien, denke ich, haben wir derzeit dort eher Belastungen und vor allem auch in Deutschland, bedingt durch die Abwrackprämie, die letztendlich das Preisniveau im Gebrauchtwagenmarkt deutlich nach unten beeinflusst hat. Insgesamt aber gleichen sich die Effekte aus, sodass wir also keine zusätzlichen Belastungen derzeit daraus bekommen. Und nochmal zum Thema Händler. Die BMW-Händler tragen so gut wie kein Restwertrisiken hier in Deutschland, also nur einen ganz geringen Betrag. Also das Restwertthema liegt hauptsächlich im Konzern, also bei uns. Und unsere Händler werden damit nicht so groß belastet.
Aber wenn die Preise weiter verfallen und Sie fürchten keine Belastungen, also das ist für mich ein Widerspruch. Wie lösen Sie den auf? Also eigentlich müssten Sie doch jetzt die Risiken tragen und da entsprechende Belastungen für das vierte Quartal befürchten.
Ja, also die Frage ist, von was müssen wir ausgehen? Ich meine, zum einen sind jetzt die Abwrackprämie ist durch, der Preisverfall ist jetzt berücksichtigt, der dadurch entstanden ist. Und ich darf auch mal erinnern, wie die Entwicklung in den Märkten gelaufen ist, wie zum Beispiel in den USA und UK, wo diese Krise sich etwas schneller niedergeschlagen hatte. Auch dort sind wir sehr stark eingebrochen bei den Gebrauchtwagenpreisen und konnten uns dann jetzt langsam wieder hocharbeiten, haben sogar das Niveau vor der Krise wieder erreicht. Ich würde auch meinen, dass im Zuge der eines Rückkehrens zu etwas normalisierten Bedingungen auch auf den europäischen Märkten wie in Deutschland, Spanien und Italien langsam eine Stabilisierung auf den Gebrauchtwagenmärkten wieder eintritt und wir auch dann dort wieder zu einer etwas normalisierten Situation zugegebenermaßen auf reduziertem Niveau zurückfinden. Also eine weitere Eskalation erwarte ich jetzt momentan nicht, eine schnelle Erholung auch nicht, aber wir werden uns Schritt für Schritt langsam verbessern und Sie müssen auch eines sehen, gerade in Europa haben wir vor zwei Jahren unsere Efficient Dynamics Modelle eingeführt. Die kommen jetzt dann aus dem Leasing nach drei Jahren. Die werden dort eine deutlich bessere Wettbewerbsposition haben, denn kein Wettbewerber wird Start-Stop-System haben, aber unsere Gebrauchten werden das vorweisen können. Und da erwarten wir uns natürlich auch für BMW wieder Vorteile und eine Stabilisierung der Gebrauchtwagenpreise.
Gut, vielen Dank. Nächste Wortmeldung.
Und wir haben noch eine Wortmeldung von Stefan Kronek von der Börsenzeitung.
Ja, ich habe wirklich noch eine Nachfrage. Es geht nochmal um das Thema wirklich überraschend hoher EBIT-Verlust in der Kernsparte Automobile. Da hatten Sie ja, Herr Eichiner, einige Erklärungen genannt. Die sind mir allerdings ein bisschen zu allgemein gehalten. Können Sie das nochmal spezifizieren? Woran hat es wirklich gehapert? Ich vermute, es waren die Anlaufkosten für die neuen Fahrzeugmodelle X1, GT oder Gran Turismo. Dann Produktmix und dann sehe ich auch, die Produktion ist ja deutlich gegenüber dem zweiten Quartal hochgefahren worden. Also vermutlich sind es die drei Gründe. Können Sie das so bestätigen oder gab es da noch andere Gründe für? Danke.
Zum einen, Herr Kronek, ich kann diese Gründe bestätigen, möchte auch auf einen nochmal hinweisen, das hatte ich gesagt. Maßgeblich für unser Ergebnis ist der Verkauf der Absatz an Händlern und nicht der Absatz an Kunden. Absatz an Kunden ist wesentlich für das Ergebnis der Händler. Zwischen diesen beiden Zahlen liegt ein fünfstelliger Volumenbetrag. Ja? Das heißt also, wir haben unsere Händler wesentlich weniger stark belastet, haben ihre Läger nicht so strapaziert, wie das vielleicht andere tun, eben um die Preisdisziplin auch wieder in den Märkten zu erreichen. Und diese, wenn Sie jetzt die Kalkulation und die Bewertung des EBITs mit der Absatzzahl machen, dann müssen Sie eben doch eine Zahl zwischen 10.000 und 20.000 Einheiten abziehen, sage ich mal, ja? Die wir eben nicht den Händlern auf den Hof gestellt haben, muss man sozusagen aus den genannten Gründen. Und die fehlt natürlich jetzt erstmal im Quartalsergebnis, aber auch nur vorübergehend, denn ich sage, mit steigendem Absatz wird natürlich auch wieder die Bevorratung der Händler sich nachziehen, aber in einer etwas balancierten Form, sodass wir nicht so viel Druck in Abverkaufsmaßnahmen stecken müssen und mit hohen Incentives Lagerbestände loswerden müssen. Das war letztendlich die Zielsetzung für dieses Quartal und auch die Vorbereitung auf das Q4, aber hat natürlich zur Folge, dass wir im Quartal dann damit auch eine Ergebnisbelastung bekommen. Also der Effekt ist noch mit zu berücksichtigen und kommt zu den Effekten, die Sie genannt haben, hinzu.
Gut, ja, vielen Dank.
Gut, danke, Herr Kronek. Weitere Wortmeldungen noch?
Wir haben im Moment keine weiteren Meldungen.
Gut, dann darf ich mich recht herzlich bedanken. für die Telefonkonferenz heute, würde sie damit 5 Minuten früher abschließen. Ich bedanke mich für Ihre Fragen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank aus München.